Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele-Podcast und zu einer neuen Folge von mir. Mein Name ist Dr. Nicola Klühn. Ich bin Ärztin in der Kindermedizin, Mama von 2 Kindern und in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und betreibe seit einiger Zeit hier diesen Podcast und wir sind angekommen im Herbst. Das Wetter ist ja schon ziemlich kalt geworden im September, oft so kalt nebelig und das erinnert mich immer an eine ganz besondere Saison, die dann auch im Krankenhaus beginnt, nämlich die Pseudogrupp-Season. Es geht wirklich wetterabhängig oft so richtig los, dass die ersten Fälle eintrudeln. Es gibt so richtige Pseudogrupp-Nächte und Pseudogrupp ist was ganz Häufiges und etwas, wo ihr Eltern gefragt seid, weil ihr seid quasi die Erstversorger. Ihr müsst also, wenn euer Kind einen Pseudogrupp-Anfall habt, so ein bisschen wissen, was zu tun ist, bis ihr dann gegebenenfalls sogar weitere Hilfe benötigt. Und deswegen habe ich mich zu einem Experteninterview quasi verabredet mit der lieben Juliane von Lütt und Safe. Juliane gibt die weltbesten Erste-Hilfe-Kurse und kennt sich nicht nur fachlich, sondern auch familiär gut aus mit Pseudogrupp, weil ihre beiden Kinder betroffen sind. Deswegen ist das heutige Gespräch mal einfach locker flockig. Wir sprechen über Pseudogrupp und hoffen, dass ihr alles Wichtige dazu mitnehmt, falls ihr mehr von uns wollt. Auch Juliane hat einen Instagram-Account, den verlinke ich dir in den Shownotes. Schau bei ihr vorbei oder buch am besten einen Erste-Hilfe-Kurs. Und ja, jetzt hoffe ich, dass du alles Wichtige mitnimmst für den Pseudogrupp. Und falls dir was zu schnell geht, kannst du auch einfach bei mir vorbei hoppen, in meinem Instagram-Account. Da gab es eine ganze Pseudogrupp-Themenwoche und ich habe alles Wichtige, alle wichtigen Infos für dich in einem kleinen Highlight abgespeichert. So, jetzt höre ich aber auf zu quatschen. Los geht's mit der Pseudogrupp-Podcast-Folge.
Ja, vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, genau, Juliane, mein Name, Lütt und Safe, genau das kleine Unternehmen. Klein ist gut, mittlerweile eben auch ein Team mit Kinderkrankenschwestern und einer Oberärztin und eben mit der lieben Nicola, mit der wir ja auch Streamingkurse anbieten. Und wir geben Erste Hilfe am Kind-Kurse in Hamburg, aber eben auch als Online-Kurse. Ich bin, ja, eigentlich komme ich aus dem Bereich Klinik, Notfallmedizin, bin examinierte Krankenschwester und bin aber vor allen Dingen auch Mama von 2 Kindern. Die sind jetzt schon 5 und 9, also schon, ja, naja, groß ist relativ, ne, aber genau. Und das so zu mir eigentlich, genau.
Ja, und ich dachte, du bist die perfekte Gesprächspartnerin für unser Thema heute. Ja, hier ist es ja so, für die, die es nicht wissen, ich sitze in München, du sitzt in Hamburg. In Hamburg kennt man das Wetter, hier kennt man es auch, aber Gott sei Dank manchmal ein bisschen weniger. Hier ist so dieses richtige Pseudogrupp-Wetter irgendwie gerade losgebrochen. Obwohl wir erst den 1. Oktober haben, ist es irgendwie nebelig, total kalt. Und ich dachte gestern so, als ich aus dem Fenster geschaut habe, jetzt geht es sicher wieder los mit dem Pseudogrupp, weil es ist irgendwie auch immer so dieses typische Wetter, wo man an den Pseudogrupp denkt. Und dann habe ich dich zu diesem Podcast eingeladen, weil ich eben erstens deine Expertise schätze und zweitens auch weiß, dass du selber Erfahrungen hast mit Pseudogrupp bei deinen Kindern. Und ich dachte, so starten wir mal, also auch ein bisschen zu erfahren, dass das auch unterschiedlich aussehen kann. Wie hast du das erlebt?
Genau, also eben nicht nur, wie du richtig sagst, aus dem Bereich eben Klinik oder auch in der Zeit, als ich in der Kinderarztpraxis gearbeitet habe, da erinnere ich nämlich auch sofort, wenn du das sagst, mit diesem nebligen Wetter, wenn abends schon dieses Wetter war, wusste ich am nächsten Tag, stehen die Eltern mit ihren Babys und Kindern eben vor der Kinderarztpraxis schon Schlange, weil viele einfach ja doch irgendwie einen Pseudogrupp-Anfall in der Nacht davor dann eben erlebt haben. Und ich habe es halt eben, genau wie du richtig sagst, als Mama auch bei beiden Kindern erlebt. Bei dem größeren Kind, also bei der Tochter, tatsächlich ein bisschen milderer Verlauf, bei dem Sohn auch doch ganz schön heftig. Und selbst wenn man von Fach ist und weiß, was zu tun ist, ist das doch manchmal, ja, wenn die Emotionen ins Spiel kommen, ja doch ganz schön aufregend. Mhm. Und bei uns war es ganz oft so, dass die Kinder gar nicht unbedingt tagsüber schon irgendwie dolle erkältet waren oder so. Es kam oftmals ohne Vorankündigung. Manchmal auch so, dass man schon gemerkt hat, okay, die waren ein bisschen quengelig oder waren ja eben so ein bisschen vielleicht angeschlagen. Aber dann eben von jetzt auf gleich mitten in der Nacht mit so einem bellenden Husten, einer heisernen Stimme und ja wirklich auch Panik dabei, weil die Kinder sich natürlich auch darüber erschrocken haben, was das plötzlich so für so ein Husten eben ist. Und ich glaube, den einen Anfall werde ich auch nie vergessen. Das war, genau, da war meine Tochter so vielleicht ein Jahr, anderthalb und hustete sich eben von jetzt auf gleich mitten in der Nacht da die Seele aus dem Leib. Und wir rannten irgendwie ins Kinderzimmer, nahmen sie hoch, denn dieses Hochnehmen und in Oberkörperhochlage ist ja doch immer das Beste, was man in dem Moment machen kann, damit das Kind ja Luft bekommt. Und ja, und standen dann beide da und mein Mann war ja wirklich gut dabei, hat sie gleich geschnappt, eine dicke Daunenjacke drumrum und ist mit ihr auf den Balkon gerannt. Und ich rannte durch die Gegend, habe gedacht, Mensch, ich bin ja vom Fach, ich weiß ja eigentlich, was zu tun ist. Und trotzdem war es erschreckend, weil der Husten klingt ja so, das ist ja so ein bellender Husten und so ein trockener Husten und dann die ganze aufregende Situation. Also das war schon wirklich ganz schön heftig und durch die kalte Luft raus und die feuchte Luft ist es aber doch recht schnell eben deutlich besser geworden. Ja,
ja. Und das war jetzt, sagst du, der milde Verlauf und das heißt, bei deinem Sohn war es heftiger?
Das war schon heftiger. Ich glaube auch, also er ist vom Typ, glaube ich, auch eher so, dass er ein bisschen schneller panisch wird in so einer Situation. Das ist ja auch immer sowas, was man immer gerne in den Kursen oder auch in der Zeit der Kinderarztpraxis oder auch in der Notaufnahme den Eltern mitgibt, Ruhe zu bewahren. Das macht ja auch immer ganz viel aus. Und ich glaube, das haben wir ganz gut immer hinbekommen, so Ruhe auszustrahlen. Und trotzdem ist er immer oft panisch geworden und hat sich da reingesteigert. Und es war schon so bei der Einatmung, dass man auch wirklich Atemgeräusche gehört hat, dass man wirklich diese Schwellung im Kehlkopfbereich, worum es ja eben auch bei dem Pseudogrupp eben auch geht, mit der Schleimhautanschwellung, wirklich deutlich stärker gewesen ist. Und der ja, schlecht wirklich dann auch war oder es ihm schlecht einfach ging. Und ich immer sehr dankbar war, dass wir eben dann doch ein Medikament zu Hause hatten. Ich weiß nicht, da wirst du vielleicht gleich nochmal mehr zu erzählen.
Ja.
Wir dann eben auch geben konnten, wo ich auch immer ganz deutlich auch in den Kursen sage, hab davor keine Sorge, das zu geben. So eine einmalige Gabe ist hilfreich und hilft dem Kind. Man überlegt das vielleicht im ersten Moment. Ich glaube, dieses Rausgehen, Beruhigen, kalte Luft verabreichen ist schon immer eine gute Sache. Aber wenn es dann eben heftig kommt, dann ist man halt genau dankbar, dass man ein Medikament zu Hause hat. Genau.
Ja. Ja, jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt und du hast auch schon super viele Stichworte genannt, wo ich immer dachte, okay, da müssen wir noch drauf eingehen. Genau, ich würde sagen, wir fangen einmal von vorne an. Also du hast ja schon erzählt, deine Tochter war anderthalb, ist gar nicht so untypisch, also kann im Babyalter schon anfangen, aber ja, also nach dem ersten Geburtstag bis so zum fünften und eigentlich im Schulalter erlebt man es nur noch selten. Da sind echt dann auch so oft angeborene Engen da und vielleicht kannst du ja auch Ähnliches berichten. Also hat sich das bei deinen Kindern so ein bisschen ausgeschlichen oder habt ihr noch Erlebnisse?
Ja, es ist genauso, wie du eben richtig sagst und leuchtet ja auch anatomisch gesehen einfach so ein, ne? Wenn man so die Atemwege der Kleinsten anguckt, wo alles so eng gestellt ist, um die Engstelle ja auch bei den Kindern deutlich höher sitzt als bei uns Erwachsenen, ne? Der Mensch wächst ja in die Länge und auch in die Breite und die Stelle rutscht sozusagen ein bisschen weiter runter, da ist es natürlich bei den Kleinen einfach nochmal viel enger und wenn dann die Schleimhaut nachts da eben anschwillt, dann ja, ist es eben deutlich nochmal ja, schneller gegeben, dass die dann eben auch Husten oder auch Atemprobleme bekommen und genau wie du richtig sagst, jetzt also seitdem die eben nun 5 und 9 sind, ist das, kommt schon nochmal bei dem Kleineren so auch so vor, ne? Aber lange nicht mehr so massiv und genau, es verwächst sich tatsächlich eben, genau.
Yeah. Ja, ich erinnere mich, ich habe einmal einen 10-Jährigen gehabt mit einem Pseudogrupp, aber da wussten die Eltern auch schon Bescheid, dass der hatte so eine extreme Neigung dazu, aber genau in der Regel nach dem Schulalter muss man da eigentlich nicht mehr dran denken. Und du hast ja jetzt auch schon super erklärt, wie das entsteht, also einfach durch diese Engstelle und dann können es verschiedene Viren sein. Oft ist es Parainfluenza, das hat jetzt nichts mit der richtigen Grippe zu tun, also es ist einfach so ein Erkältungsvirus, können aber auch andere sein. Also es heißt, es gibt auch keine Immunität, sondern es ist genau das, was du sagst, diese Stelle, diese Schleimhaut schwillt ja an dieser Engstelle an und verschiedene Viren können das triggern. Und dann hast du ja jetzt auch schon in deinen Erzählungen so ein paar Symptome genannt und ich denke, das ist eben wichtig für euch zu Hause, das nochmal so hervorzuheben, dass ihr auch erkennt, das ist es. Also du hast gesagt, dieser Husten, der war so bellend, ne?
Genau, das ist wirklich charakteristisch. Also das ist auch was, wo ich immer sage, man braucht gar nicht so Sorge haben, dass man es eben nicht erkennt, weil das wirklich wie so ein, ja, wie so ein Seehund auf der Sandbank ist, sage ich immer. Ja. Oder wie so ein Hund, der draußen nachts irgendwie so rau bellt irgendwie. Das ist so charakteristisch, das erkennt man wirklich sofort. Also das, ja.
Ja, ich werde euch bei Instagram auf jeden Fall auch nochmal so ein paar Geräuschbeispiele reinstellen, dass ihr das dann auch wirklich erkennen könnt. Aber wie Juliane sagt, man erkennt es, es klingt wirklich nicht wie der normale Husten, den man sonst hört, sondern eben so bellend, genau Seehund, Hund. Und was oft dazu kommt, ist noch so eine Heiserkeit, also dass die tatsächlich Probleme haben, rund zu sprechen und dann so ein sperriger Begriff, inspiratorischer Stridor. Ich finde, wenn man das irgendwie im Internet liest, da denkt man als Elternteil gleich, was, worum geht es da? Vielleicht kannst du es einmal erklären.
Ja, genau, es ist wirklich, also Inspiration, die Einatmung, klar, und dieser Stridor ist halt eben wirklich dieses Atemgeräusch, was ja so pfeifend einfach und so rasselndes Geräusch ist. Also das hört man wirklich auch recht deutlich dabei. Und das, was du auch gesagt hast mit dieser rauen Stimme, auch gerade die Kleinsten, die ja dann eben auch noch vielleicht nicht sich verbal irgendwie äußern können, indem sie dann vielleicht sprechen, sondern weinen. Dieses Weinen klingt ja dann auch mit dieser heisernen Stimme so ganz, ganz eindeutig halt irgendwie, oder ja, genau, zeigt halt wirklich auf, dass das dann dieser Pseudokrupp-Anfall halt eben ist, genau.
Ja, genau. Dieses Stridor auch, also ich sage immer, das hört sich wirklich so ein bisschen an wie Darth Vader, so.
Ja,
also genau. Die ziehen so richtig und Fieber ist meistens gar nicht so doll. Also die haben gerne mal ein bisschen Fieber, aber oft eher noch im entspannteren Temperaturbereich. Oder wie hast du es erlebt?
Genau, also beide Kinder hatten gar keinen Fieber, wirklich so. Mhm. Und dieser nächtliche Husten dann irgendwie, also so Erkältungssymptomatik, das ist ja auch immer so dieses in dieser Übergangszeit, ne, von Herbst zum Winter oder auch vom Winter zum Frühjahr irgendwie, wo einfach alle Erkältungsviren durch die Gegend grassieren, da kannst du ja gar nichts gegen machen. Die Kinder kriegen es halt irgendwie und wenn sich das dann ja eben, wie gesagt, auf diese Schleimhaut so legt, dass das dann eben so anschwillt, dann genau, muss, also Fieber war es bei uns nicht, sondern wirklich eine Erkältungssymptomatik, die dabei war, genau.
Ja. Ja, und ich finde es auch gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das habe ich auch oft in der Klinik erlebt, auch oft aus dem Blauen. Also manchmal gehen die Kinder vermeintlich noch gesund ins Bett und die Eltern ahnen nichts Böses und dann wachen die eben damit auf und in der Regel passiert es nachts. Also wenn die schlafen, weil die natürlich, wenn die dann auch liegen, wird die Engstelle enger, alleine durch die Liegeposition. Und auch durch den Cortisonhaushalt. Also es ist was in der Regel nachts auftritt und selten tagsüber.
Genau. Genau, das, was du gerade sagst mit dem Cortison. Ich finde, das ist immer so eine kleine Eselsbrücke, weil viele fragen mal, warum ist es denn nachts eigentlich? Ne? Und wenn man dann überlegt, dass dieser Hormonspiegel von Cortisol mit Lil hinten ja eben wirklich nachts am niedrigsten ist, der Schleimhautschwellung gar nicht entgegenwirken kann, ist es halt eben, dass es eben nachts auftritt. Ne? Genau.
Ja, das führt uns nachher vielleicht auch gleich zur Therapie. Da haben wir schon mal was sozusagen angeteasert. Ich wollte es der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Natürlich kann so eine Symptomatik auch durch andere Sachen, durch andere Erkrankungen entstehen. Genau, es gibt den echten Krupp, deswegen sprechen wir ja auch vom Pseudokrupp, auch genannt Diphtherie. Das ist Gott sei Dank, weil wir gegen Haemophilus impfen, super selten. Ich habe in meiner kompletten Laufbahn Gott sei Dank keinen echten Krupp erlebt. Es ist was so, also in Deutschland tatsächlich so 70 Jahre her ist. Da war das noch viel häufiger oder noch länger. Da speicheln die Kinder dann auch so richtig. Die können dann gar nicht mehr schlucken. Also es ist ein hoch, hoch, hoch akutes Krankheitsbild. Ich möchte es einmal erwähnt haben, wahrscheinlich hast du es auch noch nie in echt erlebt, oder?
Nee, auch nicht. Aber genau, vom Hören und Lesen natürlich und Lernen und so weiter, da kennt man es natürlich, aber selbst erlebt auch nicht. Wobei ich auch immer, ne, wenn du gerade das auch so ansprichst mit diesem, jetzt wo wir beim milden Verlauf waren, es gibt natürlich auch diese, auch wenn das dann nichts mit der Diphtherie beziehungsweise mit dem Krupp-Syndrom zu tun hat, diese schwereren Verläufe und wo ich auch immer ganz wichtig so in diesen Erste-Hilfe-Kursen sage, wenn natürlich das Kind wirklich eine schwere Symptomatik zeigt, also ne, das heißt wirklich, man erkennt ja beim Kind eine Atemnot ganz anders als beim Erwachsenen. Also wenn die Nasenflügel beben und wirklich auf und zugehen, ganz hell sind, weil die nicht mehr richtig durchblutet sind, dass so zu sogenannten Einziehungen kommt, dass die Rippen Zwischenmuskulatur und die Haut so mit unter die Rippen gezogen wird, immer bei der Einatmung, die Kinder ganz doll angestrengt sind, vielleicht sogar zyanotisch, also bläuliche Lippen zum Beispiel haben oder sowas. Das ist natürlich, wenn das so ein schwerer Verlauf ist, sowieso ganz klar, dass man in jedem Fall den Notruf absetzen sollte. Ja. Ne? Da hilft nichts mehr, ja.
Genau, also Ich glaube, so muss man das Ganze behandeln. Es gibt eben diese schweren Verläufe. Es ist, auch wenn das sehr dramatisch für die Eltern wirkt, in den wenigsten Fällen müssen die Kinder tatsächlich mal auf die Intensivstation, weil eben die Behandlung so gut wirkt. Aber die Behandlung müssen sie erst mal bekommen. Also in der Regel kriegen wir das dann in der Notaufnahme gut gewuppt. Aber da müssen sie erst mal hinkommen. Und deswegen, vielleicht kann man mit dem Wissen sich so ein bisschen entspannen. Wenn wir ins Krankenhaus jetzt fahren, wird uns auf jeden Fall schnell geholfen. Also da kann man schnell was machen. Kommen wir auch gleich dazu. Aber man muss es dann auch ernst nehmen. Es wirkt ja auch so, als ob die Kinder keine Luft mehr bekommen. Und in der Regel ist es so, jetzt nur so rein von der Sauerstoffsättigung, ist die noch gut, aber die Kinder haben auf jeden Fall eine ganz erhöhte Atemarbeit. Und wenn sich das Problem nicht löst, dann kann das ein Kind natürlich nur so und so lange kompensieren. Also so und so lange schafft es es gut, so richtig zu pumpen, und irgendwann sind die einfach erschöpft und dann wird es tatsächlich gefährlich.
Genau. Ist ja zum Glück selten.
Ja.
Verläufe sind
Gott sei Dank ist es selten. Noch so ganz kurz, auch nur für den Hinterkopf, wenn das Kind nachts aufwacht mit so einer Atemnot. Auch nur zweimal erlebt, aber da hat sich das Kind verbrüht, hat sehr heißen Tee getrunken und ist ins Bett gegangen und es ist dann nachts angeschwollen. Und dann klingt das ganz ähnlich, also weil es eben auch die Engstelle macht. Also Verbrühungen im Rachenbereich können eben auch zu einer Schwellung führen, und das kann das machen. Also nur, dass ihr es im Hinterkopf habt, wenn ihr dann beim Arzt seid. Und dann gibt es so angeborene Sachen, also so ein ganz weiche Atemwege, also sogenannte Tracheomalazie. Das fällt aber in der Regel schon im Babyalter auf, und die Kinder haben ständig diesen Stridor, also dieses Darth Vader-Ding. Und in der Regel wissen das die Eltern. Genau, und natürlich Erkrankungen mit Husten, aber oft klingt der Husten dann auch wirklich anders, und die im Krankenhaus sagen dann ganz schnell, ah ja, das ist eine Hördiagnose, würde ich mal sagen.
Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist auch so typisch. Das kennst du, glaube ich, auch aus der Klinikzeit noch. Oder dieses, wenn man nachts dann eben doch die Eltern angefahren zur Liegendanfahrt an der Notaufnahme dann irgendwie standen und sagten, oh, und eben war das noch wirklich ganz schlimm, und dann man hört noch so einen Rest husten und die Eltern schildern, wie sich das angehört hat, dann wissen alle schon eigentlich gleich, okay, das wird ziemlich wahrscheinlich so ein Pseudogruppanfall gewesen sein oder so. Ne? Das ist so ganz typisch.
Ja. Das ist ganz typisch, wenn man eingehört hat, dann kann man es einfach einordnen, weil es eben so charakteristisch klingt. Und oft war es bei uns so, dass die Schwestern dann einfach schon mal angekommen sind, Notaufnahme war voll. Ich gebe dem jetzt schon mal ein bisschen Adrenalin. Inhalativ ist das okay, der hat einen Pseudokrupp, weil man es einfach so gut gehört hat. Genau, und da sind wir auch schon bei der Therapie. Ich würde das jetzt gerne einteilen in, was kannst du zu Hause machen? Und wann geht's ab in die Klinik und was passiert da? Du hast ja schon selber erzählt, ihr habt eure Pseudogrupp-Anfälle zu Hause gemanagt.
Wir haben die zu Hause gemanagt, und wie gesagt, ich würde immer unterscheiden, wie schwer angestrengt ist das Kind, wie ist der Gesamtzustand, wie geht es dem Kind. Aber eben gerade in diesem milden Verlauf, wo wir jetzt auch medikamentös nichts machen mussten, hat es immer gut gebracht, das Kind natürlich erstmal zu trösten, abzulenken. Die kalte, feuchte Luft draußen hat bei uns immer ganz gut was gebracht. Wir hatten tatsächlich schon dadurch, dass wir, naja gut, und vielleicht auch, weil man vom Fach ist und so weiter, aber hatten tatsächlich so einen Feuchtvernebler eben auch schon gehabt, wo man so mit Kochsalzlösung das Kind vor die Maske setzen konnte. Das hätte man auch notfalls ja vielleicht ausprobieren können, aber wir sind immer kindwarm angezogen und erstmal rausgegangen, Sterne gucken, erstmal ein bisschen beruhigen. Und was immer gut geholfen hat, war auch so diese Atemunterstützung unterstützende Massage sozusagen bei der Atmung, bei der Inspiration so ein bisschen die Rippen hochzustreichen, bei der Expiration, also bei der Ausatmung wieder so ein bisschen runterzustreichen, selber so ein bisschen zu sprechen. Genau, und dann ist das draußen tatsächlich immer recht gut gleich besser geworden irgendwie. Und genau, nichtsdestotrotz, denke ich, ist es immer ganz gut, wenn man dann sagt, so ist es jetzt besser geworden, man geht wieder rein und man ist sowieso gerade beim ersten Pseudogruppanfall sehr, sehr aufgeregt und ist mit einem Ohr natürlich immer beim Kind und hört immer noch mal nach. Dass man natürlich am nächsten Tag trotzdem mal zum Kinderarzt geht, die Lunge einmal abhorchen lässt, ne, und gucken lässt, dass der Infekt nicht weiter runtergesackt ist. So haben es die Eltern eben in der Kinderarztpraxis, wo ich gearbeitet habe, eine Zeit lang eben auch immer gemacht. Und genau, und dann war es eben auch so ganz charakteristisch, ne, dass der Kinderarzt sagte, Mensch, ne, nächtlicher Husten, dann diese neblige Geschichte und so weiter, draußen das Wetter und einmal abhorchen. Und dann war es das meistens auch. Und dann gab es eben, wo du wahrscheinlich gleich drauf eingehen wirst, eben das Medikament auch nochmal mit, Aber so ist es bei uns halt eben immer ganz gut abgelaufen. Und wie gesagt, nur beim Sohn eben das Medikament, was man geben musste oder genau sollte, dann eben in einem Anfall, wenn es eben wirklich ja deutlich heftiger irgendwie ist. Aber ja, kalte Luft war immer unser und Ablenken, das, was uns gut geholfen hat. Ja.
Ja. Und du hast ja auch erzählt, dass ihr das Kind beruhigt habt. Und das hat es natürlich voraus, dass man selber nicht durchdreht. Und ich glaube, das wäre wirklich der erste Step. Also wenn ein Kind aufwacht und du hörst diesen bellenden Husten und du selber panikst, dann wirst du dein Kind nicht runterbringen. Und deswegen fake it till you make it. Versuch dich wirklich zu beruhigen, um eine Ruhe für dein Kind auszustrahlen. Schaut, wer von euch das am besten kann, wenn ihr zu zweit seid. Weil es tatsächlich so ist, je mehr das Kind hustet, je mehr das Kind weint, je mehr das Kind sich aufregt und ungünstig atmet, desto mehr schwillt es an. Also dann ist man leicht in so einem blöden Teufelskreis drin. Und deswegen ist eben diese Ruhe so wahnsinnig wichtig, dass man einfach, obwohl das Kind, für das Kind fühlt sich ja auch beängstigend an, das klingt komisch, es kriegt schlechter Luft, einfach diese Ruhe ausstrahlt und versucht damit das Kind zu beruhigen. Also ich würde sagen, das ist so Step 1. Und Step 2, wollte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer betrachten, diese Kaltlufttherapie, von der du erzählt hast. Weil da wollte ich einmal anmerken, dass in vielen Internetforen, da habe ich vorhin noch mal so ein bisschen reingepiekt, steht immer noch Wasserdampf, also warmer Wasserdampf, Badewanne einlassen, Dusche laufen lassen. Und das hat tatsächlich keinen Effekt. Also das könnt ihr euch schenken. Ihr müsst das nicht machen, weil das einfach nicht abschwellend wirkt und das hat sozusagen keine Evidenz. Und tatsächlich hat diese Kaltlufttherapie, es hat uns beide erstaunt, als wir gerade nochmal sozusagen so ein Paper uns angeguckt haben, auch eine fragwürdige Evidenz nur. Also es gibt ein Paper, was das tatsächlich in Frage stellt. Erfahrungsgemäß müssen wir aber beide sagen, dass ich hatte immer den Eindruck, dass die kalte Luft gut hilft. Sei es nur die Ablenkung, ich weiß es nicht. Aber es war oft, die Eltern haben gesagt, sie sind mit offenen Fenstern, weil sie es irgendwo gehört haben, in die Klinik gefahren und die waren bei uns und haben gesagt, es tut mir total leid, dass wir hier sind. Da ist nichts mehr. So, und zu Hause war es dramatisch.
Muss ich sofort schmunzeln, weil da fallen mir sofort auch die Geschichten ein, so, ne, im, keine Ahnung, im Bereitschaftsdienst irgendwie, der Rettungsdienst düst irgendwie los und kommt ohne Patienten wieder zurück. So was war gewesen, dass die Eltern eben auch schon mit warm eingepacktem Kind im Türrahmen standen. Das Kind hat schon, der Rettungsdienst auf dem Weg war, irgendwie da gestanden und das Kind hat die ganze Zeit die kalte Luft eingeatmet und der Rettungsdienst kam und es war nichts mehr. Und deswegen, ich finde es auch immer so wichtig, genau das, was du sagst, diese eigene Erfahrung, die man natürlich macht, dass man das natürlich gut weitergeben kann. Und ich finde es viel wichtiger, sich zu überlegen, womit kann ich meinem Kind oder könnte ich mit meinem Kind schaden und mit kalter, frischer, feuchter Luft draußen in dieser nebligen Nacht sozusagen, kann ich meinem Kind nicht schaden. Und wenn es ihm hilft und ob es nun die Ablenkung ist oder ob es die kalte, feuchte Luft da draußen ist, genau, das lassen wir dann vielleicht einfach so dahingestellt. Aber es ja. Aus Erfahrung bringt es eben dann doch vielleicht was, ja.
Ja, es steht auch in den Leitlinien drin, also trotz dieses Papers, dass das so ein bisschen in Frage stellt, also es ist empfohlen. Und was auch in den Leitlinien steht, was sicher ein Versuch wert ist, ist was Kaltes zu trinken geben, wenn das Kind ruhig trinken kann. Ne? Das soll sich natürlich dann auch nicht verschlucken vor lauter Panik, wenn es nur hustet. Aber das kann beruhigend wirken oder kalten Waschlappen auf den Hals legen. Aber da würde ich mich dann auch quasi in enger Kommunikation mit dem Kind, also was tut gut, alles, was aufregt, sollte man vermeiden. Also das ist schon mal so eine ganz gute Daumenregel sozusagen.
Ja, genau, würde ich auch sagen, ja.
Ja, das könnt ihr probieren und wenn ihr, also sowieso, wenn ihr unsicher seid, dann ruft ihr die Rettung und wenn ihr merkt, das hilft nichts und es wird schlechter, dann fahrt ihr auch ins Krankenhaus oder ruft die Rettung an. Wenn ihr ins Krankenhaus fahrt, macht die Fenster auf, kann nicht schaden. Und genau da haben wir jetzt ja schon so quasi die beiden Säulen der Therapie angesprochen. So viel machen wir gar nicht. Wir versuchen auch, Eltern und Kind zu beruhigen. Das ist schon mal so Schritt 1, also einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und wir inhalieren mit Adrenalin. Das sorgt tatsächlich ganz gut für so eine Abschwellung. Und wenn das nur so inhalativ gegeben wird, ist es außer, dass es vielleicht so ein bisschen eine schnellere Herzfrequenz mal macht, auch relativ harmlos und hilft eben gut.
Genau.
Ja, Und dann haben wir euch ja schon vom Cortisol erzählt. Cortison als Medikament sorgt zu einer Schleimhautabschwellung und das kann man in zwei Formen geben, entweder als Zäpfchen oder eben als Saft, wobei man sagen muss, dass der Saft, wenn das Kind es nimmt, so ein bisschen schneller und besser wirkt. Oder hast du da andere Erfahrungen?
Ja, lustig. Also genau, wirklich genau schneller. Erfahrung ist aber, dass die Kinder manchmal ja eben auch und gerade nicht nur in der Notaufnahme oder auch zu Hause und auch die älteren Kinder sind dann vielleicht auch mit dem Zäpfchen nicht mehr so empfänglich. Und da finde ich es auch immer gut, dass man natürlich auf die Intimsphäre des Kindes natürlich auch so ein bisschen schaut. Dann ist ein Saft natürlich eigentlich besser. Erfahrungsgemäß muss ich allerdings sagen, dass es auch immer wieder Kinder gibt, die es dann sofort wieder ausspucken beziehungsweise durch Husten, durch dieses Weinen, durch diese Panik einfach gar nicht so bereit sind, so einen Saft einzunehmen. Ich glaube, da muss man ganz individuell gucken, welches Kind für was genau empfänglich ist. Genau. Ja.
Ja. Wir haben auch die Kinder dann wieder nach Hause geschickt. Also die sind selten geblieben, es sei denn, der Verlauf war eben so, dass die sich dann daraufhin immer noch nicht gebessert haben und man hat gesagt, okay, jetzt müssen wir es tatsächlich das Medikament über die Vene geben. Das habe ich aber nicht oft erlebt. Also in der Regel kriegen wir das innerhalb von einer halben Stunde das Problem gut gelöst.
Ja, das war bei uns ähnlich, genau, kann ich auch so berichten. Und in der Kinderarztpraxis war es dann halt eben so, wenn die Eltern zur Kontrolle auch gekommen sind, dass sie halt eben so ein Zäpfchen auch direkt für zu Hause mitbekommen haben, dass man das auch nochmal hat. Erfahrungsgemäß, weiß ich nicht, ob du das auch so bestätigen kannst, ist es aber so, dass die Kinder ja in der Folgenacht, wenn so ein Pseudogrippanfall nochmal auftritt, das Virus verändert sich natürlich, der Infekt verändert sich, aber dass es nicht nochmal so massiv auftritt, sondern wenn, dann überhaupt in abgeschwächter Form. Ja. Aber man hat hier halt eben dieses Zäpfchen zu Hause, was man dann eben im Notfall auch geben könnte oder dann eben für die nächste Infektzeit, die dann sicherlich leider Gottes auch irgendwann kommt, genau.
Genau. So haben wir es eigentlich auch mal den Eltern erzählt und in der Regel nach zwei Nächten, länger habe ich es nie erlebt, ist das Ding rum ums Eck. Also warum auch immer, aber dann ist es, wandert es eben weiter und dann ist es rum ums Eck. Also es hält tatsächlich nicht sehr lange an.
Ja, genau.
Ja, vielleicht hilft das jetzt alles so ein bisschen, falls ihr ein Kind habt, das ist ja einfach oft eine Überraschung, falls ihr ein Kind habt, was jetzt irgendwann die kommenden Nächte oder die kommenden Wochen damit aufwacht, dass ihr einfach wisst, was zu tun ist. Ich finde, es hilft immer schon, um so selber ein bisschen Ruhe auszustrahlen. Und wie gesagt, auch dieses Wissen, ich habe noch keinen einzigen Fall erlebt, der auf die Intensivstation musste. Und Pseudogrupp-Season ist echt eine Season, wo man sozusagen echt jede Nacht, es ist irgendwie auch immer dieses Wetter, so viele Kinder dann damit sieht und in der Regel kann man es einfach wirklich gut behandeln.
Ja, genau.
Genau. Was wir noch gesagt, das hast du schon vorhin erwähnt, da wollte ich noch am Ende kurz eingehen, Oberkörper hoch, das ist wichtig. Ne? Das ist noch was auf jeden Fall hilft und was auch in den Leitlinien steht. Also die Kinder aufrecht, nicht auf den Balkon rausgehen und auf den Schoß legen.
Nee, genau.
Aber so, ne? Ihr macht das Kind intuitiv ja auch nicht.
Nee, genau.
Genau. Ich würde sagen, dann sind wir eigentlich gut durch damit und haben euch hoffentlich alles Wichtige weitergegeben. Juliane, dir danke ich für deine Erfahrung und deine Expertise. Und euch danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Nicola.